Disposition.
Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Gast der 23. Folge, Georges Camerun, der Hamburger Theatermacher und Sänger der Goldenen Zitronen. Ein Gespräch über Wachstum und Degrowth, über Punkrock und Strack Zimmermann, über den Wunsch nach aktuellen Antikriegsliedern und Gedanken über das alte West-Berlin als Insel für deutsche Kriegsdienstverweigerer in der alten Bundesrepublik, über sein neues Musiktrio Raison, die Abschaffung des Menschen, über Hoffnungen in Richtung Future, was künstliche Intelligenz betrifft, und das merkwürdige Eigenleben von Bands.
Herzlich willkommen, 23. Folge Disposition. Heute zu Gast der Theatermacher, Autor, Musiker, Texter der Goldenen Zitronen vor allem. Herzlich willkommen, Georges Camerun.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag, schön, dass es geklappt hat. Anlass unserer Begegnung erstmal heute, du bist aktuell in Berlin und inszenierst hier an der Komischen Oper. Den diskrete Charme der Diskretion.
Reduktion.
Reduktion, habe ich Diskretion gesagt?
Ja,
oh, aber ist auch nicht schlecht. Erzähl doch mal, Georges.
Ja, also eben Komische Oper. Wir machen das mit der Komischen Oper zusammen. Und die beginnen ein bisschen ihr Stammhaus zu verlassen, weil sie renoviert werden ab nächster Spielzeit länger. Und deswegen gehen sie ein wenig in die Stadt hinaus. Und wir machen das im Vollgutlager, heißt das. Vielleicht kennt jemand das Schwutz. In der Kindl-Brauerei, in der ehemaligen. Und dort machen wir so mit ganz vielen Leuten zusammen am einfachsten zu verstehen ist immer begehbare Konzertinstallation. Aber eben, es geht um Reduktion, Postwachstum, Degrowth, solche Sachen.
Was hat euer Stück denn konkret mit Degrowth zu tun? Also ist es einfach, erzähl doch mal, was ist die dramaturgische Idee? Wo kann ich das erkennen, dass es halt sich um ein, wie unterscheidet es sich?
Ja.
Von opulenten anderen Werken.
Ach so, also erstmal ist es ein Thema. Ne? Ich beschäftige mich ja mit Themen und probiere da immer irgendwas draus. Tatsächlich, du hast ja auch schon was aufgezählt, was ich so mache. Und ich glaube, das sind immer eher Themen. Und man setzt das irgendwie um, so als freischaffender Künstler. Und da ist dann, gibt es eine Band und es gibt aber auch einen Club oder es gibt auch mal ein Hörspiel oder jetzt gibt es aber auch eben diese Theatersachen. Das sind immer so verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten und möglichst auch mit vielen zusammen und das funktioniert auch im Theater ganz gut. Und wir haben jetzt uns mit ganz vielen Leuten getroffen und Interviews gemacht, teilweise Leute, die sich ganz direkt damit beschäftigen, bis hin zu Leute, die gerade Häuser bauen, die, also jetzt mal konkretes Beispiel, auch da auf dem Kindl-Areal entsteht gerade ein Haus, was so eben sich damit beschäftigt, in so einem Zyklus zu bleiben, also wiederverwendbar. Das heißt, Baumaterialien und was wir wissen müssen, ist, dass über 60% des Schrotts und Schutts, was wir haben in unserem Land, sind tatsächlich Baumaterialien. Also es ist unglaublich hoch. Warum ist das so? Weil im Bauen Sachen verklebt werden und du kannst sie nicht mehr benutzen. Also die sind so nah beieinander, irgendwie Mauer plus Glas oder irgendwie irgendwas da drüber. Du kannst es nicht wiederverwenden. Und da gibt man sich jetzt Mühe und denkt darüber nach, Sachen anders zu entwickeln. Oder auch, ja, man kann auch Fenster durchaus woanders wieder einbauen. Also all das, dass man eben schaut, dass man da auch nicht weiter wächst, sondern irgendwie attraktiv zuschaut, dass wir uns reduzieren. Weil das ist auch so ein interessantes Thema, finde ich, weil alle, inklusive den Grünen, werden behaupten, dass, wenn man sie wählt, im nächsten Jahr ein Wirtschaftswachstum entsteht. Wir wissen aber alle, dass das eigentlich Blödsinn ist. Wir müssen irgendwie wegnehmen, weniger werden. Und das muss man aber attraktiv machen, weil der Mensch gibt nicht gern ab.
Interessanterweise haben wir vor fast zehn Jahren ein Gespräch geführt zu deinem letzten Solo-Album.
Ne? Der Mensch lässt nach.
Der Mensch lässt nach, genau darauf.
Ganz, fällt mir jetzt auch gerade auf, das passt ja extrem.
Das passt extrem gut, genau.
Ich habe damals schon gedacht, das könnte ja eine kluge Idee sein. Hat bis jetzt aber noch nicht gefruchtet.
Genau, und da haben wir auch damals über Schulden gesprochen. Da gab es damals Gräbers Buch Schulden und so weiter und so fort. Überhaupt die Idee des Schuldenschnitts, überhaupt das Prinzip der Schulden, was ja auch letztlich halt einfach eine starke Antriebsfeder für Wachstum tatsächlich ist. Aber da hat sich nicht viel verändert. Wir haben jetzt zwar irgendwie vielleicht eine neue Idee von Volkswirtschaft, so dieses ganze MMT, Modern Monetary Theory, der Scholz-Wumms, also Staatsverschuldung, die Amis haben da gerade auch ein Riesenpaket und so weiter und so fort verabschiedet. Aber dabei geht es ja schlussendlich auch nicht nicht um Entlastung, sondern wieder neue Belastung. Eigentlich vollkommen Wumpe, ob man das jetzt am Ende zurückzahlt oder nicht, aber der, ne, der Motor läuft weiter sozusagen. Wie stehst du denn
da? Ja, das ist, scheint ja so in einer bestimmten Genetik zu stecken, dass wir irgendwie daran glauben, also das, man spricht ja auch von einem Wachstumsdiktat, dass es irgendwie nur dann vorangeht, wenn wir weiter aufschichten. Das ist ja auch so ein Stück weit so in unserer Menschheitssozialisation irgendwie offensichtlich verhaftet. Gibt einem Kind Bauklötze und es wird was davon übereinander schichten. Und ja, aber also es scheint irgendwie evolutionär irgendwie offensichtlich da zu sein. Und das hat wohl zu tun mit wirklich, mit Urängsten, einfach sich erstmal auch, da sind wir auch schon bei Begrenzung und Ausgrenzung. Auch da scheint man ja irgendwann was zu claimen und drumherum ein Zäunchen zu bauen, damit das bloß nicht verschwindet. Und ich glaube, dass, obwohl wir wissen, dass wir am Ende eh alles nichts hinterlassen können, außer irgendwie vererben und dann kann der Nächste noch mehr drauf tun oder reinstecken. Und das kippt. Also es gibt ja, ich weiß nicht, das Wort dafür, es gibt doch immer diesen Moment im Jahr, der immer weiter nach vorne rückt, wo die Welt an der Endlichkeit kommt. Ne? Also hat irgendeinen Namen, habe ich gerade vergessen.
Genau, ja, ja. Wo es um die Ressourcen geht, also, die verbraucht werden.
Und genau, so und wir alle wissen, dass wir, dass das unmöglich so weitergehen kann, weil wir auch möglicherweise zu viel geworden sind. Und dann hat man natürlich einen großen Abfall innerhalb von Gesellschaften oder auch innerhalb von der ganzen Welt. Und man nennt das ja auch eine Pyramide und wer oben wie viel besitzt und was alles da drunter kommt. Und trotzdem, ich glaube, dass auch gerade auch in so einem Gesamtverständnis eigentlich angekommen ist, wir müssen eigentlich eher die Welt anders sehen. Also wirklich echt anders sehen und auch anders empfinden. Also nämlich eine, die auch was weniger hat. Und das ist aber 0,0 da, offensichtlich. Also die Verlockung scheint auch und die Erzählung und natürlich, wir befinden uns im Kapitalismus bekanntermaßen, ist es einfach so, dass wir weiterhin weitermachen. Und inklusive denen, die sich alternativ nennen, ich meine jetzt nicht die für oder als Deutschland, genau. sondern eben auch die, wo der Begriff wirklich herkommt.
Subkultur.
Ne? Ja, also beziehungsweise auch politisch wählbare Parteien. Eben, man kann ja die Grünen ruhig nennen. Und auch die Grünen sind dabei, weiter zu wachsen und nennen sich auch dann ganz bewusst, weil dadurch werden sie gewählt, auch bis hin zu einer Wirtschaftspartei. Und das ist absurd, weil ich glaube, wir brauchen etwas attraktiv Wählbares, was da sagt, wählen Sie mich und nächstes Jahr haben wir 3,5% weniger Wachstum. Das ist wirklich da und alle wissen das, alle wissen es wirklich. Und wir sprechen ja auch von der ökologischen Krise, die damit unmittelbar zusammenhängt. Also von daher, aber es ist nicht da. Also es scheint irgendwie nicht empfunden zu werden. Und diese Empathie, daran kann man eigentlich festlegen, dass die Empathie für das Ende der Welt, was kommen wird, was alle wissen, eigentlich trotzdem nicht empfunden wird. Ich will mich gar nicht ausnehmen. Ich glaube nur, dass wir es wirklich brauchen. Und zwar echt dringend brauchen. Ich glaube, es geht nicht um langsamer Fahren auf der Autobahn, sondern Autos abschaffen. Und wir brauchen dringend, dringend die Gesetze dafür. Ich glaube, es geht auch nicht um die Tierwohlampel. Was soll die Scheiße? Also soll ich das orangene Fleisch kaufen, was dann irgendwie ein bisschen korrekter ist? Auch das gibt's nicht. Es darf gar kein rotes Fleisch geben. Absolut null. Und von daher, solange das nicht passiert und wirklich A, empfunden wird und auch B, durchgesetzt wird, werden wir da keinen Schritt weiterkommen. Wir werden nur kompensieren. Man kann ein Fuffi bezahlen und dann auf die Kanaren fliegen und dann wird irgendwo ein Baum gebaut. Das kompensiert irgendwo. Ich glaube aber nicht daran. Wir brauchen dringend radikale, ja, wirklich auch Gesetze, wo wir uns einig sind, weil wir sind uns ja eigentlich einig darüber, dass wir irgendwie was verkleinern müssen.
Klar, aber auf der anderen Seite sind wir natürlich immer noch eine Gesellschaft, die sehr stark durch Kredite angetrieben ist, davon auch nicht vergessen. Kreditwirtschaft ist ja schlussendlich halt auch eine Produktivitätsfalle, sag ich mal, oder eine Produktivitätsidee. Also ne, das Geld wird ja im Prinzip gesehen erst generiert, wenn der Kreditnehmende das erwirtschaftet hat. Dadurch ist er im Prinzip gesehen in die Produktivität gezwungen. Schulden werden, wie gesagt, immer wieder gerne angebracht, Staatsverschuldung, je nachdem, mal wird ein Sondervermögen, neues Sondervermögen aufgemacht, mal wird aber wieder argumentiert, dass da ja schon eine Extremverschuldung da ist und es gibt da einfach überhaupt nicht die Idee des Schnitts sozusagen. Dann haben wir gerade das Inflationsproblem, wahrscheinlich hauptsächlich durch Warenverknappung und durch Lieferengpässe und so weiter, durch Krieg, aber auch durch Pandemie und so weiter und so fort. Genau, aber genau, wir kommen da irgendwie, also es gibt quasi nicht dieses Inhaltemoment, das gibt es, wenn
das
wir
gibt
beide
die Bereitschaft
jetzt, die Bereitschaft nicht, genau.
Also aber auch anscheinend nicht empfunden. Also ich glaube, das funktioniert immer nur, wenn du wirklich geradezu eine Lust entwickelst für ein Weniger. Und das ist ja eigentlich auch da. Nur ist es immer, steht sich das so gegenüber. Es gibt ja immer schon dieses Pause machen, wirklich rausgehen, ein bestimmter Eskapismus. Leute ackern, bis sie dann irgendwann nach Indien fliegen, um 2 Wochen sich zu erholen oder auf einem Stein zu sitzen. Oder irgendwie Yoga-Momente haben, also die Batterien wieder aufladen. Also wirklich sich rausnehmen, aber es wird nicht, also diese 20% sich rausnehmen, wenn es 20% wären, könnte man mal benutzen dafür, von dem anderen 80% was wegzunehmen. Also eben, weil es scheint nicht anzukommen in dem, ja, ich glaube, man kann das wie einen empathischen Moment nennen, weil wir selber gehen mit uns und mit der Welt einfach nicht empathisch um. Also wir empfinden das nicht,
ja. Weil
nur dann macht das Bock. Das ist wie mit, insgesamt auch mit Politik. Politik, glaube ich, lässt sich nur gut, nennen wir es mal, verkaufen, wenn sie attraktiv ist. Damit haben wir uns ja auch viel beschäftigt. Also ganz von Anfang an jetzt auch mit unserer Band, wo es irgendwie so radikale Thesen gab oder auch irgendwie Protest, Dinge, die man auch durchsetzen wollte. Und wir haben dann aber irgendwann verstanden, wenn es 100% sind, ist es langweilig. Man braucht noch irgendeine Brechung und es braucht dann eine Attraktivität. Und deswegen auch im Kunstmachen, glaube ich, ich glaube immer an die Attraktivität, also auch ein vielleicht sogar sperriges Thema, was vielleicht sogar negativ kodiert ist möglicherweise, also wie wegnehmen, sagen wir mal, braucht unbedingt eine Umsetzung, die irgendwie irgendwie Bock bringt. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und dann kann sie eigentlich alles sein. Dann kann sie sogar, weiß ich nicht, bis hin zu pathetisch sein oder glamourös, sagt man ja auch gern. Das weiß ich eigentlich schon oder das wissen wir eigentlich schon ganz lange, weil sonst hört auch keiner zu am Ende.
Bei den Goldies ja im Prinzip geht es ja schon mit Porsche, Genscher, Hallo ASV oder so, ne, oder Kampfstern, Mallorca dockt an oder so, das sind ja alles schon so. Also das irgendwie hat das ja schon mit sehr vielen Dingen zu tun, die damals zumindest auf jeden Fall...
Ich glaube auch mit einer gewissen Selbstreflexion, ne? Auch genau. Zu wissen, dass bei aller möglichen Radikalität, ich mag den Begriff schon lange nicht mehr.
Die mögliche Radikalität?
Nee, Radikalität.
Okay, die Radikalität.
Ja, weil ich auch irgendwie für mich jedenfalls irgendwie verstanden habe, dass sie auch eben durchaus anders benutzt wird, logischerweise. Das haben wir schon kurz vorhin angedeutet mit der Alternative oder der Begriff der Revolution oder was nicht alles. Also das ist, man spricht ja vom Mainstream der Minderheiten längst da. Ne, so insgesamt. Deswegen taugt das vielleicht nicht mehr so ganz. Aber trotzdem, auch wenn du in deinen, nennen wir es mal, Zielen oder Idealen radikale Wünsche hast, dann glaube ich fest daran, dass die in einem Gewand herkommen müssen. Deswegen bin ich Künstler und bin eben kein wählbarer Politiker. Oder ich mag es dabei zu bleiben, APO zu sein. Weil das muss man ja auch anerkennen, diese Verantwortung zu haben, eben dann irgendwie Gesetzmäßigkeiten irgendwie durchzusetzen, die ist natürlich, die verwässert schnell. Also logischerweise in den Mühlen und die kann man denen ja nicht absprechen. Das sieht man ja auch jeweils. Ich meine, wir haben jetzt die Grünen nach Joschka Fischer, die eben auch die Panzer schicken. Ich will gar nicht werten, ob die richtig oder falsch sind, die Panzer jetzt in diesem kurzen Moment, aber es ist Fakt.
Ja.
Und was dieses Aufschichten von Waffensystemen bedeutet, das kommt mir ein bisschen zu kurz, mindestens das. Und dass man das Wort Pazifismus eigentlich gar nicht sagen darf im Moment, das finde ich auch schwierig.
Finde ich auch schwierig, ja, das habe ich jetzt auch schon mehrfach hier auch in diesem Podcast mit diversen Leuten besprochen. Ich tue mich da auch sehr schwer mit, weil ich bin halt auch irgendwie so sozialisiert worden.
Ja. Also ja, oder man kommt auch selber und ist selber drauf gekommen.
Es gab natürlich aber auch irgendwie einige Anhaltspunkte oder so.
Das kannst du laut sagen.
Ja.
Also wir befinden uns ja wieder auch in so einem Backlash auf vielleicht unsere 80er-Jahre-Sozialisation,
absolut,
wo wir eben was sehr Ähnliches empfunden haben,
ja,
über den Kalten Krieg oder eben über Pershings und natürlich auch ökologisch dachte, hat man schon das Waldsterben verstanden oder Atomkraft und all diese Dinge. Und da sind wir genau wieder. Witzigerweise, das ist wirklich spannend für mich auch, drehen sich manchmal Sachen um. Im Moment spricht man von For Future als eine der stärksten Protestbewegungen.
No
und wir waren mal bei No Future, was
genau
witzig ist. Also ich bin gespannt, was länger hält. Also unser Nihilismus war ja mindestens als Kunstform irgendwie eben auch attraktiv, ne? Das so zu nehmen und das funktioniert ja bis heute. Also irgendwie diese Plastic World und irgendwie dieses Rausnehmen aus dem ich bin Mensch und verhalte mich so in meiner Korrektheit oder eben gerade nicht. Und dadurch aber auch wirklich was zu erreichen, das ist schon mega interessant, also rein so künstlerisch betrachtet.
Ja, auf dem neuen Album deiner Jetzt-Band Raison, das ist ja so ein bisschen aus deinen Solo- oder aus den Theatergeschichten entstanden, viel auch mit PC aus Berlin.
Mhm. Und Menserens.
Menserens, genau. Da gibt es, glaube ich, ein Stück, das heißt Still No Future, ne?
Genau, ja eben.
Genau.
Das ist halt witzig.
Genau, und die Gruppe Messer, kann ich mich daran erinnern, hatte ein Album, das hieß No Future Days, also diesen diesen alten Can-Titel,
ja, okay.
Future Days zusammen.
Also, ja.
So, ich glaube, so in dieser komischen Gemengelage befindet man sich gerade immer emotional und aber auch irgendwie vernunftsmäßig, ne? So, oder? Also diese.
Ja, ja, ich meine eben, unsere Band heißt ja Raison,
genau.
Was irgendwie auch so Vernunft ist. Oder eben aber auch zur Raison bringen, ist dann nochmal wieder irgendwo so das Gegenteil, das Strack-Zimmermann-mäßige in der, im Bandnamen sozusagen. Und eben diese die Widersprüche, ich meine. Mein künstlerisches Ausprobieren hat eben mit so Widersprüchen oder auch bei den Goldies so insgesamt ne, zu tun. Und trotzdem, was spannend ist, man merkt eben, dass sich mindestens in Sprache und Begrifflichkeiten oder Empfinden oder ja, überhaupt in so einem Weiterkommen oder wie das auf Wirklichkeit trifft, verschieben sich die Widerspruchsfelder jeweils. Und ja, das hält dann irgendwie auch munter. Aber es ist auch, ja gerade, ich denke, das geht uns allen so, also mir ist schon ein wenig mulmig zumute, muss ich ehrlich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Also ganz definitiv, das ist ja auch klar, ne, das ist ja allen. Und was jetzt die richtige Strategie ist, dass, ich weiß nicht, ob wir das hier aufmachen sollten, ich finde nämlich nicht so wirklich, weil das ist irgendwie, das finde ich, ich habe da viel zu viel Respekt vor dem, was das ist. Also ich habe eben noch die Stümpfe gesehen, die zurückkamen aus Russland und so weiter. Ne? Also ich weiß noch, dass das Nachkriegs, kennen noch die Nachkriegszeit und nnie wieder Krieg, tolle Tokotronic-Titel in weiser
Käthe Kollwitz.
Ne? Also so überhaupt, das war für mich irgendwie gesetzt und einfach auch, das eben auch.
Natürlich eine unfassbare Ironie der Zeitgeschichte, dass das so zusammenclashte, ne? Weil es war ja wirklich fast eine Punktlandung. Der Titel war ja fast eine Punktlandung auf den Kriegsbeginn in der Ukraine.
Aufregend? Ich weiß jetzt gar nicht.
Ich empfinde es sozusagen, also wenn es jetzt in so, also das ist halt so, wirkt, also es ist halt so ist eine ganz große Groteske irgendwie auch da drin, auf eine Art, finde ich halt.
Ja.
Wehrlosigkeit natürlich auch oder keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das impliziert natürlich auch, ja, genau das würde ich sagen, auch eine Art von Wehrlosigkeit oder eben, was ich eben mit so einem gewissen Unwohlsein beschrieben habe, dieses, ja, auch wirklich, ja, am Ende sprechen womöglich die Kanonen. Und das muss man irgendwie wissen, ne? Und ich weiß nicht, ob man dem sich so schnell hingeben sollte. Also deswegen das Zaudern von jemanden, auf den ich gar nicht nur Brechmittel Olaf, da kann man auch eine Menge Geschichten zu erzählen. Das kann man gerne mal googeln, warum der so heißen kann.
Ja.
Ist jetzt nicht und bin ich nicht nur Fan, aber oder G20 hat er mitverantwortet. Aber trotzdem weiß ich nicht. Ich glaube, dass man unbedingt zaudern und zögern sollte bei bestimmten Entscheidungen, was all diese fucking Waffen angeht, weil die sind ungeheuerlich. Und im Moment schichten wir nur auf und da darf man, ja.
Ja, und zum Thema Wachstum ist es ja auch Wahnsinn.
Das ist der Punkt. Ja, das also kommt noch dazu.
Wenn halt Friedrich Merz irgendwie noch vor dem besagten Olaf irgendwie in die nach Kiew reist, dann macht er das ja auch irgendwie als Interessensvertreter von seinen ganzen Black Rock Buddies. Und da geht es um Investment, da wird dir jetzt schon die Kuh verteilt im Prinzip, ne? Weißt du? Also,
so ist es ja immer.
So ist es ja immer.
So ist es eigentlich vor jedem möglichen Kriegsfall guckt man immer schon, wo sind die Villengebiete und so weiter. Ne? Deswegen stehen die übrigens meistens noch, die Villengebiete. Ist wirklich verrückt.
Ja.
Also wer mal in Kaliningrad, Ex-Königsberg war, da gibt es nur das Villengebiet, sonst nichts. Das hat natürlich immer Gründe. Also wo man geschaut hat, was man womit anfangen kann. Da geht es nicht um irgendwie Arbeitergegenden, sondern eben um solche Dinge. Also das ist, wie du sagst, da werden die Claims schon vorweg betrachtet.
So ist es, genau. Und dann muss man ja nochmal zurück zu diesem Degrowth-Gedanken. Ist natürlich Panzer das Gegenteil von Degrowth. Vor allen Dingen ist natürlich Produktion von Panzer, ist ja eine das sieht man ja, das ist ja ein unfassbar, also an Gravitation, Materie, ist es ja ein wahnsinniger Klumpen Energie sozusagen. Was da reinfließt.
Ja, und das ist auch wieder, also wirklich einfach Kernwirtschaft, ne?
Ja.
Also wir wissen ja, an welchem Ranking da Deutschland eben auch immer exportiert hat oder auch weiter produziert. Es ist einfach krass. Also das ist wie wenn Kretschmann sagt, als er der erste grüne Regent der Welt war, mit mir wird es weniger Autos geben. Und zwei Tage später musste er sich mit, wie heißt der Typ, Zetsche oder mit dem Mercedes-Typen fotografieren lassen, weil er den sofort hinzitiert hat. Weil klar war, das kannst du hier nicht bringen im Ländle. Also no way.
Klar. So. Die grünen Bürgermeisterin hier in Friedrichshain durfte ja auch den Mercedes-Benz-Platz einweihen halt. Ne? Also ich meine, die Mercedes-Benz-Arena und so weiter und so fort. Okay. Der heißt ja mittlerweile Mercedes-Benz-Platz. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir in Berlin gegen Mediaspray demonstriert haben und jetzt haben wir Mercedes-Benz. Also kein Medienunternehmen, sondern international agierende Automobilkonzerne.
Ja, voll die Hölle. Und nicht nur das. Also
ja,
auch
nicht nur das. Ja, nicht nur das.
Werden bestimmte Dinge produziert, die willst du nicht auf dich gerichtet haben.
So ist es auf jeden Fall, genau. Und auch da musste nämlich auch eine grüne Bürgermeisterin sozusagen das rote Band zerschneiden und so weiter.
Eben, das ist nicht so ganz easy, ne? Deswegen wählen Sie mich und Sie bekommen 3,5% weniger.
Genau. Ja, aber es ist ein schöner Gedanke. Und genau, aber wie nochmal zurück zur, jetzt zur Inszenierung an der Komischen Oper hier in Berlin. Das ist dann eine Soundinstallation auch.
Es ist eben, wie gesagt, also ZuschauerInnen für ZuschauerInnen begehbar, aber es ist jetzt kein so ein Stationentheater, sondern man kann reingehen, man hört das Konzert komplett. Und dazu gibt es so ganz viele, wirklich, ich finde, ganz tolle Mitmachende, hauptsächlich aus Neukölln. Da macht der Richard-Chor mit, den es im Richard-Kiez gibt. Irgendwie finde ich, ich kann es ja Begeisterung ausdrücken, tolle Leute so. Und mit denen gemeinsam entwickeln wir auch so eine Performance, die man da eben erlebt. Aber dazu gibt es dieses Konzert und es ist immer assoziativ. Wir suchen nach assoziativen Bildern zu diesem Thema. Und wir haben uns eben mit Expertinnen unterhalten und daraus generiere ich sozusagen den Inhalt. Also ganz verschieden.
Also wie du eben schon sagtest, zum Beispiel aus der Baubranche.
Zum Beispiel. Aber eben auch jemand vom BUND, ein junger, ganz junger Aktivist, den ich echt auch echt mega aufregend fand. Auch, also für mich total... so, ich habe einen mega Respekt, also wie weit die schon verstehen, ich darf das so sagen, in ganz jungen Jahren, die komplexen Zusammenhänge auch so auf der Welt und so. Ich muss zugeben, dass ich da eben gerade mal bei Slime war in dem Alter und irgendwie einfach nur Bullenschweine irgendwie cool fand. Und das ist ja okay, ne? Also du hast ja auch was so ganz Direktes vor dir. Ja. Und aber das ist schon, ja, also gerade ich, auch das, wir sprachen kurz drüber, die ganze Fridays for Future
Bewegung. Die haben ja auch mit Bullenschweinen zu tun. Also die gehen da viel respektvoller tatsächlich mit um, obwohl sie...
Weiß ich gar nicht.
Meinst du nicht? Ich weiß nicht, teils wahrscheinlich.
Ja, respektvoll, was ist, ja. Also ich meine, was wir erlebt haben bei der Räumung da von dem Camp da, I don't know. Da, also der Körper ist immer das letzte Mittel und auch da bringt man sich natürlich auch in Gefahr zum Teil und setzt das aber auch 100% ein und so viel anders ist das vielleicht gar nicht. Nee. Dafür klären sich natürlich auch die Geschichten so.
Ja, ich meine, es war nur noch so eine Restinszenierung, hatte ich das Gefühl. Die Energie war, also der Druck war raus, so der letzte Tag oder so war dann vielleicht, da war der Druck, also das war dann fast wie eine Theaterinszenierung, also der Staatsapparat.
Ja, das ist ja immer so, es gibt ja auch taktische Dinge, die man tut und
natürlich,
so.
Es sind ja auch Bilder, die produziert werden. Und
mehr als jemals zuvor, logisch und die braucht es auch und ich will nur sagen, ich habe einen riesen Respekt einfach vor dem, von dem Verstehen von Zusammenhängen, die finde ich einfach groß und die sind dann für mich doch oberhalb von Strack-Zimmermann anzusiedeln. Toll, dass wir das als so zentrale
Figur unseres Gesprächs. Ja, aber ich meine, sie ist gerade eine krass zentrale Figur, also in Social Media und so weiter und so fort, avanciert sie gerade zum Star. Also so Polit-Star.
Bizarre, ne?
Ist bizarr.
Ich empfinde das so, ja.
Ich auch. Dann gibt es ja noch ihre Bilder, wie sie auf dem Motorrad und so, das gibt es ja auch noch, kennst du die auch so? Die ist
ja, na klar.
Leidenschaftliche BMW-Fahrerin.
Es gibt irgendwie auch eher eine Art von, ich weiß nicht, ist es Podcaster oder es gibt jemand, der mit ihr so eine Reihe, sowas gedreht hat auch und der das, finde ich, irgendwie gut gemacht hat so, aber sie lebt sich voll aus, ne?
Ja,
also ich weiß nicht, eben wie gesagt, also jetzt rein abschließend zu sagen, was jetzt das richtige Mittel ist innerhalb dieses und anderer Weltkonflikte, das würde ich mir nicht anmaßen. Ich spüre einfach nur so für mich, dass das mir zu einfach ist, nur rein zu werfen. Also immer nur, immer mehr, also das Öl in Feuer zu gießen. Ne? Bei allem, David, vielleicht ist das richtig.
Ich weiß es nicht, ich meine, es geht offenbar gerade um krasse territoriale Behauptungen und auch irgendwie sozusagen Verteidigungsstrategien. Ich meine,
eben aber auch um ökonomische, das wissen wir einfach. Und da ist natürlich ganz viel unter der Oberfläche. Und auch Geheimdienste und auch Militärs, die müssen auch mal Sachen ausprobieren, das kennen wir auch alles.
Genau, ich meine, ich fand jetzt gerade auch ein Bild, natürlich ein frisches. Das Jahr ist ja noch ganz jung, aber auch dieser Überwachungsballon über den USA, der jetzt abgeschossen wurde, ist natürlich auch ein starkes Bild.
Ja, und was wird aus Taiwan und so weiter? Und man hat gesehen, was aus Hongkong geworden ist. Also das ist wirklich auf jeden Fall heftig bedrohlich. Ja. Und es muss unglaublich sorgsam mit diesen Dingen umgegangen werden. Das ist so wichtig, weil wirklich nie wieder Krieg. Muss gelten.
Ja, ich meine, ich bin selber in der letzten Zeit, habe ich öfter darüber nachgedacht, wie sehr ich irgendwie zum Teil irgendwie so quasi Anti-Vietnam-Kriegslieder oder so gut fand als junger Mensch oder so, wie mich das begeistert. Also das, was man so, ich meine, man war ja irgendwie auch Punk oder so, aber deswegen war es immer schwierig mit der Identifikation von dem 60s-Hippie-esken und so weiter. Du weißt ja selber, wie man da damals war. Wollte man sehr genau sein, war man oft aber auch gar nicht so genau.
Ja, man wollte aber auch unbewusst ungenau sein.
Man wollte auf jeden Fall, genau. Aber man hat zumindest immer versucht, sich zu orientieren oder kam später vielleicht in die Orientierung. Jedenfalls hat man ja auch Anti-Vietnam-Krieg-Lieder gut gefunden. Und dann habe ich mich heute gefragt, keine Ahnung.
Was ist Protestlied?
Ja. Oder? Ich meine, weil stellt sich jetzt irgendwie ja keiner von uns hin und singt jetzt ein Antikriegslied oder so.
Na
so
doch.
Ja doch.
Also ich plane das gerade.
Ja?
Ja,
ja,
schon.
Ja?
Also Antikriegslied, also vielleicht ein bisschen anders, aber so.
Ja, Antikriegslied klingt auch wahnsinnig plakativ, aber platt, aber na, du weißt, was ich meine. Die Inhalte dürften irgendwie, glaube ich, klar sein, worum es geht.
Ja, es ist trotzdem nicht so einfach, das stimmt, das meinst du. Also einfach nur eben, das funktioniert nicht so in seiner bestimmten Direktheit. Und das braucht dann wahrscheinlich, ja, es ist immer die Frage. Also das ist ja interessant, dass wir es nicht erleben. Es ist ja niemand da,
ja, das meine ich ja,
der jetzt irgendwie sagt, hier, Antikriegslied, ne? Das ist ganz interessant.
Also ich hatte neulich ja hier Philipp von Deichkind hier auch im Podcast und darüber gesprochen und der konnte sich das zum Beispiel auch null vorstellen. Also null, also gar nicht. Also das einfach so nach dem Motto, das würde ihn komplett überfordern, also aus der Idee heraus. Also die Idee überhaupt.
Ich habe gerade eins geschrieben.
Okay.
So.
Okay.
Also ist ja egal. Und ob das jetzt ganz sauber Antikrieg ist oder ist mit, ja, mit das Thema, das werden wir demnächst versuchen, es rauszubringen. Ja. Wir wissen noch nicht, wie. Ich habe mit meinem Mitmusikanten der PC vorhin gerade drüber gesprochen.
Ja.
Wir probieren es gerade so.
Ja, okay. Ja.
Und ja. Also das fordert schon auch mindestens ein, dass man eben so Wörter wie Pazifismus mindestens in den Mund nehmen kann. Das halte ich für richtig und wichtig. Und sei es als einen Streitpunkt. Weil das kann nicht sein, wenn das ein Streitargument ist, dass man sich aussprechen darf. Das ist das geht irgendwie nicht. Und da sind wir auch wieder bei so ein bisschen ein paar Verschiebungen über so Schuld und und auch ein bestimmten Blockieren von Dingen.
Da haben wir damals auch, ich habe heute ja noch gelesen, wie gesagt, damals auch gesprochen über Schuld.
Ja.
Und da hast du auch gesagt, der Mensch muss sozusagen von der Schuld befreit werden, irgendwie, auf eine Art.
Ja.
Also
ich als Protestant, also nochmal anders, also nochmal ein anderer.
Ja, aber ich meine, schlussendlich, genau, sind wir ja auch alle irgendwie christlich sozialisiert oder die meisten von uns zumindest hier in den Regionen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das christlich, also ich
Na, aber ich finde ja die Geschichte sozusagen.
Offensichtlich
also,
ja.
Aber ne? Die Geschichte, also die Pazifisten-Geschichte Jesus sozusagen, die kennen wir ja, wir kennen ja alle das Ende der Geschichte, wie das halt endet. Und dann ist das ja am Ende nur noch so eine transzendentale Reise, die da irgendwie raus, es geht hinten raus halt so, wird das halt so Fantasy-mäßig, aber auf der Erde endet es ja brutal und im Prinzip gesehen wird der Pazifist ja auch gekreuzigt, kann man ja auch sagen.
Ja.
So, also der Peacemaker, der Peacebringer.
Also ich bin ja Wehrdienstverweigerer.
Ja.
Und musste das noch durchexerzieren über die Gewissensprüfung. Also bei beim Gewissen nicht bei Schuld ist, dann weiß ich nicht, wo sonst. Und das war natürlich spannend. Also das war klar, dass man macht das nicht. Auch übrigens ein super interessantes Thema, mal so ein kleiner Zwischeneinschub. Es sind ja dann ganz viele nach Berlin gegangen, so aus meiner Generation. Einfach nur, um denen zu entkommen. Nach Berlin fahren, sich irgendwie irgendwo einschreiben. Und mich würde mal interessieren, was das mit Berlin gemacht hat. Also sind ganz viele junge Männer, natürlich, zu dem Zeitpunkt Berliner geworden. Das ist wirklich witzig, richtig viele. Ist ja auch so ein bisschen Herr Lehmann und ich glaube, der ist auch deswegen hier gewesen. Und,
ja.
Aber ich auch mein Cousin, der wie ein Bruder für mich war, ist hierher gegangen. Und auch so aus der Punk-Szene Berlin. Es waren unglaublich viele junge Männer, es ist nun mal so in dem Fall,
genau,
die herangezogen wurden, sind alle nach West-Berlin gegangen, weil man hier eben dann nicht zur Bundeswehr musste, einfach so. Ich konnte das nicht, weil ich habe keinen Hauptschulabschluss und überhaupt keinen Schulabschluss und da kam für mich Studieren so null in Frage und deswegen musste ich die Gewissensprüfung machen. Und da weiß ich noch, wie man damit so umging. Das war schon eine Qual, ne? Also sich da so zu positionieren. Und da ging ich raus und der Typ meinte irgendwann zu mir, das war dann so ein Gremium von so einem, tatsächlich ein Militär, einen Landwirt und noch so ein Unternehmer. Die saßen da und man musste so das Zeugs machen. Und der Typ, ich ging raus und dann gab mir so draußen auf dem Hof noch die Hand und meinte, na, Sie sind ja wohl in Ihrem Sinne hier durchgekommen, weil ich habe da irgendwie geweint. Weil ich irgendwie mich selber so gesehen habe und fand das alles so jämmerlich. Und dann gab es ja eben diese Frage, was machen Sie denn, das ist so die berühmte Frage, wenn jetzt der Russe mit seinem Gewehr bei dir zu Hause reinkommst und auf deine Mutter zielt. Und da war klar aus dem Handbuch der Wehrdienstverweigerung, tja, ich kann trotzdem nichts machen.
Ja, okay.
Ich kann trotzdem nichts, es geht einem, ich bin nun mal Pazifist. So, fertig. Und damit war das so. Und er gab mir so Hand und meinte so zu mir, bürgerlicher Name, Herr Seel, Sie haben das hier geschafft, in meinen Augen sind Sie eine Flasche. Das war schon irgendwie toll. Und dann bin ich so weiter und habe mich wahnsinnig gefreut und bin so als Flasche da rausgegangen. So. Aber irgendwie auch total gewonnen. Ne? Das ist immer so schon was Interessantes. Also dieses Rausnehmen kann auch was bedeuten. Also ist die Frage, ob der Russe am Ende wirklich dann meine Mutter erschossen hätte, weil ich nichts gemacht habe. Ne? Das muss man einfach wissen. Und ich glaube, dass man das mindestens besprechen muss, als nur in eine Richtung zu drängen. Und es ist einfach komplexer und das wissen wir alles.
Ja.
Und ich würde schon sagen, dass wir zumindest auch das, was wir Diplomatie nennen, einfach ja überhaupt gar nichts mehr ausmacht. Jetzt, wir reden jetzt so viel über diesen Krieg, ja, aber...
Ich glaube, aber das belastet uns ja auch.
Ja, belastet uns noch nicht so stark.
Nein, es belastet aber, uns schon, aber wir verdrängen natürlich auch. Mittlerweile merke ich, wie ich sozusagen, wie ich teilweise Vergewisserungsmomente habe.
Bestimmt, das ist ja klar.
Also normale Strategie, ne? Normale Überlebensstrategie.
Ich glaube auch so, ja. Ne? Aber ja, also... Ich würde sagen, dass wir da mehr machen müssen. Ganz, ganz, ganz dringend. Also ich frage mich das immer, was ist denn, wenn so ein Joe Biden sagt, wissen Sie, ich fliege jetzt mal zu Ihnen und mache einen ganz tiefen Knicks, damit dieses scheiß Blutvergießen aufhört. Es muss einfach aufhören. Was passiert dann? Ne? Das wird nicht probiert. Warum wird sowas nicht probiert? Also ich meine, das ist einfach so, immer dieses Gesicht wahren und klar, auch dafür wirst du gewählt. Du wirst auch für Stärke gewählt. Und deswegen haben wir auch Putin. Ich gehe davon aus, dass Putin existiert, weil man glaubt, dass dieses Zarenreich mit seiner starken Hand funktioniert und sonst nicht. Ja. Ist aber die Frage, ne? Es gibt auch noch immer etwas anderes. Und ich glaube, dass das Rausnehmen von Position und eben Gesicht durchaus mindestens eine Strategie sein kann. Und nehmen wir es nur als das. Also auch, ich weiß noch, bei G20, da war ich so in diesen Diskursen auch zum Teil drin, wurde überlegt, was machen wir, wenn die jetzt alle kommen? Was machen wir, wenn diese ganze Polizei kommt? Genau, bla bla. Da hatte ich nur mal so aus Spaß die Theorie reingeworfen in so einer Discussion. Hey, wir fahren über das Wochenende alle nach Hannover. Alle. Wir sind einfach nicht da. Wir sind nicht in dieser Stadt. Lass die hier mit ihren Gerüsten rumtouren und mit ihren Hundertschaften. Wir sind in Hannover und machen was ganz anderes. Zeigen, wie man leben kann. Also zeigen eine Alternative. Aber es kam nicht an. Ne? Alle wollten irgendwie so krass gegenhalten. Was ja verständlich ist, aber auch, muss ich sagen, so viel nicht gebracht hat, weil der G20 hat stattgefunden, der Typ ist mit seinem Beast, heißt das Auto, in die Elfi gefahren, bla bla bla, alles hat stattgefunden. Und ne, und der Krieg findet auch statt. Es ist nur Denken, nicht viel mehr.
Ja, richtig. Wie ist es aktuell, weiß nicht, bei dir im Freundeskreis oder Bekanntenkreis irgendwie so Chatbot und so, also die KI sozusagen?
Ah, ja.
Ja, die jetzt, also wie da viele Gespräche gerade irgendwie so, die wo sich viele Leute von KI ja mittel- bis langfristig auch Vernunft wünschen, die Menschenlobby oder interessensgetrieben sozusagen irgendwie nicht hinbekommen, weil sie halt einfach, weil sie halt einfach zu egoistisch sind, zu egoman, weil sich irgendwie, keine Ahnung, Besitzstandswahrung daraus wiederum falsche Entscheidungen und so weiter oder zu langes Abwarten und so weiter, taktieren, all diese Dinge, die wir ja kennen aus der realen Politik. Da wünschen sich jetzt wieder so, dann wenn wir das schon als Menschen nicht hinbekommen, dann muss das halt eine künstliche Intelligenz hinbekommen.
Naja, ich weiß auch nicht. Also ich meine, die künstliche Intelligenz, die jetzt auch so Texte produziert und so, das ist ja auch gerade irgendwie fresh.
Sehr fresh.
Es ist immer so, ich reagiere immer so ein bisschen so zweigleisig. Auf der einen Seite regt sich bei mir Widerstand, so ganz insgesamt, weil ich schon verstehe, dass der Mensch sich weiter abschafft. Und das ist, man sagt ja seit dem Foto oder seit wir uns an die Wand gemalt haben und so weiter, ne, dieses I was here, man schafft sich irgendwie ab. Oder man schafft sich ab, ein Kassierer schafft sich ab, wenn er mir erklärt, wie ich als nächstes ohne ihn auskomme, wenn ich irgendwie meine Waren nur über die Maschine bezahle. So witzig, wir schaffen uns ab.
Ja.
Und auch die KI, wir arbeiten daran, uns abzuschaffen, so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das auch immer ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich plädiere immer für das Benutzen von, also damit umgehen, das vielleicht auch umkehren, das vielleicht, weiß ich nicht, auch vielleicht ein bisschen verspotten oder einfach irgendwie für sich nehmen und was anderes draus machen, ist auch eine ganz gute Strategie, als nur ganz rauszugehen. Aber ja, also das mit dem Abschaffen, da ist schon was dran, würde ich sagen.
Abschaffen, wofür?
Ich brauche dich beim nächsten Mal gar nicht mehr. Das war natürlich ein Witz, genau, brauchst mich nicht.
Nee. Wer auch immer wen ich mehr brauche. Ja. Aber die Frage ist halt, ich meine einfach, ob du da sozusagen, ob man da wirklich Hoffnung draufsetzen möchte, beziehungsweise ist ja auch eine Frage wieder der Investitionen und natürlich auch der Gelder, die dann, klar, also politisch entschieden. Keine Ahnung, wir sehen jetzt alle gerade Wasserstoff als Beispiel, nochmal ein kleiner Schlenker, aber da wurde ja auch während der Pandemie ordentlich reingeballert, also in das Wurmspaket mit reinverhandelt. Hat sich als glücklich erwiesen, dass man da vielleicht ein bisschen früher schon dran war. Jetzt kann man irgendwie in Saudi-Arabien oder sonst wo Wasserstoffenergie sozusagen gewinnen und die irgendwie zu irgendwelchen, keine Ahnung, Zeugs abzapfen und hierher schiffen oder so. Also ist ja die Idee.
Ja.
Grüner Wasserstoff vor allen Dingen, da ist ja sozusagen auch eine Menge, da fließt ja eine Menge Geld rein.
Voll.
Und wenn jetzt die Menschheit irgendwie die Idee hat, dass die KI dabei helfen muss, richtige Entscheidungen zu treffen oder sozusagen Entscheidungen zu treffen, die...
Aber es ist ja nur ein Computer.
Es ist nur ein Computer.
Also es ist ein Durchrechnen von... Und, ne, es
ja,
ist,
klar. Aber eine Durchrechnen von komplexen Dingen.
Also klar, das, tierisch.
Das 1,5 Grad Klimaziel zum Beispiel ist ja auch, eine, ist ja auch Ergebnis einer Berechnung letztlich.
Ne? Voll. Genauso ja. könnte man wahrscheinlich berechnen, was wir, keine Ahnung, auch aus diesem Studio hier wegnehmen könnten. Damit ist, und es funktioniert immer noch genauso gut. Ne? Das ist ja so bekannt. Das ist das, worum wir uns spielerisch da gerade kümmern. Dass wir eben so überlegen, was, ja, was braucht es vielleicht nicht. Und es ist ungeheuer viel natürlich. Was ja auch so eine Strategie ist. Also eben wirklich ja interessanterweise ja wirklich auch im Bauen und in dessen Planung und so weiter, was irgendwie, ja, plus, was können wir als Community machen? Also wie viel mehr können wir gemeinsam lösen? Oder man ist bei so Sharing-Fragen und all diesen Dingen. Und ja, ich glaube, dass die KI, ja, ich glaube, dass das gar nicht so, also das ist, Alter, das ist definitiv die Zukunft auf der einen Seite. Natürlich, es ist dann immer so 2.0. Ja. Also das ist auf einmal dann so da. Ich habe eine Dame, macht bei uns mit, die auch in diesem Kurs, die beschäftigt sich mit der Psychologie von Robotnik. Also kommt ein Pflegeroboter auf dich zu, wir erleben das bald, wir beide.
Ja, ich glaube auch.
Und dann, wie reagiere ich am besten auf dem? Muss der besonders menschlich aussehen oder ist es eigentlich ganz gut, wenn es eine Maschine ist? Witzigerweise in dem Fall zum Beispiel gar nicht so schlecht, wenn er nicht zu menschlich ist. Dann vertraue ich dem mehr. Also so weit sind wir schon. Weil diese Maschine, die wird funktionieren, die ist dafür gedacht und die wird funktionieren.
Ja, das ist
an
der Stelle auch in dieser Uncanny Valley-Theorie, ne?
Richtig.
Also, genau, ja, genau.
Also
ja.
Das ist ambivalent, ne?
Voll.
Und ich glaube, in unseren Regungen sind wir manchmal sehr eindeutig, wir lehnen vielleicht ab oder wir nehmen das als, aber ich mag eigentlich auch das, die Komplexität an dem Ganzen und will die irgendwie auch vielleicht irgendwie gut finden. Kommt immer darauf an, wie nah die Bedrohung denn da ist oder wie sehr ich
auch,
wirklich
aber,
abgeschafft
genau,
werde.
Genau, aber es ist natürlich, wenn man mal wieder auf Degrowth oder es ist immer die Frage, also ich meine, es gibt ja auch so wahnsinnig viele Berechnungen. Ich habe zum Beispiel mit meinem Sohn schon unendlich oft debattiert, Lieferando oder Bringdienste sondergleichen versus Laden. Ne?
Klar.
Also da kann man ja relativ, da sagt man ja, okay, ja, oder Zalando oder so.
Ja.
Im Nicht-Retouren-Fall, glaube ich, ist es halt so, dass es auf jeden Fall die bessere Klimabilanz hat, also in der Gesamtheit, aber im Retouren-Fall eben natürlich überhaupt nicht, weil meistens erstens das Produkt, was retourniert wird, wird wieder zerstört, einfach vernichtet
ja.
meistens. Das und es wurde einmal hin und einmal wieder zurückgefahren, was ein riesengroßer Energieaufwand auch ist letztlich.
Voll.
Und zum anderen eben, weil das Produkt zerstört wird.
Wir brauchen Gesetze.
Genau, brauchen wir Gesetze.
Also definitiv.
Genau, und ich meine nur so, und das
Bestimmung,
halt,
viel krassere ja. Bestimmung, auch für, ja, sorry.
Nee, aber ich meine halt nur, dass es sozusagen, und da kann man sich natürlich jetzt, das Gleiche kann man sich ja jetzt bei KIs fragen oder so, Google generell. Ich sag mal, die große Brockhaus-Sammlung, ne, das große, der allwissende Lexikon, irgendwie eine ganze Regalwand versus quasi Datenbank oder ne? Oder.
Aber ist ja mit allem so. Also deine CD-Sammlung, deine wunderbare CD-Sammlung.
Ja, genau.
Versus Spotify.
Ja, genau. Aber da auch da zum Beispiel, es gibt momentan zum Beispiel noch keine, also aufgrund natürlich wahrscheinlich von mangelnder Zeit und mangelnder Beobachtung, gibt es noch keine zutrefflich gute Aussage. Was ist denn jetzt sozusagen? Also Vinyl, CD und Streaming sozusagen.
Doch, es gibt so eine, würde ich sagen.
Ja,
es ist einfach, und das meine ich mit komplex, es ist einfach verschieden. Also allein das wissen wir ja alle, dass das Handling und wie wir damit umgehen, was wir machen, legt eine Platte auf. Ich mache das auch mit unserem Achtjährigen.
Ja,
ja und er reagiert da unterschiedlich drauf. Oder der hat jetzt entdeckt oder hat Spaß an Kassetten, weil es was anderes ist. Also der hackt natürlich auch schon über Spotify 300 Mal verschiedene 3-Fragezeichen-Dinger durch in ein paar Tagen und nimmt sich aber eine ganz grausame, wie heißt dieser Elefant,
Benjamin?
Ja.
Benjamin Blümchen?
Ja, genau. Oder noch fast so schlimm wie Conny.
Conny haut auf die Kacke.
Also Conny ist wirklich, aber das ist ja auch nichts Neues. So, Conny ist also unfassbar spießig und egal. Aber hat Spaß dran, diese Kassette einzulegen und zu erleben, dass das endlich ist. Die hört dann irgendwann auf und dann muss das umdrehen. Also genauso wie wir Platten auflegen. Und ich glaube nicht nur als super Ästheten oder weil wir uns so erinnert fühlen an unsere erste Sonstwie-Scheibe, sondern weil du es anders machst. Es ist ein anderer Vorgang. Wie wenn du einen Spaziergang machst und vielleicht mal nicht ins Handy guckst. Also wirklich, das ist ja, deswegen mag ich schon diese Gleichzeitigkeit und das Komplexe an diesen Dingen und würde eben nicht immer nur sagen, es ist nur das gut und das gut und das gut. Ich glaube, dass wir, am Anfang sind wir damit umgegangen, CD, die klingt einfach scheiße. Das war, glaube ich, nicht so richtig.
Nee,
die klingt einfach anders. Ne? Also ne? Klar, die klingt auch, man kann ja auch sagen, wir Studiospezies, wir finden das kälter oder digitaler oder was auch immer, ist aber nur die halbe Wahrheit. Also wir bei einer analogen Umsetzung und wenn dann ein Diamant auf einem Vinyl geht, kann das durchaus auch noch härter sein und ist ja wurscht. Oder wir wissen ja, was komprimieren bedeutet.
Genau.
Wir haben mal als Goldies, haben wir mal eine unserer Platten tatsächlich von dem Tape gemastert, weil wir das Tape einfach viel besser fanden als die, als alles, was wir dann probiert haben. Irgendwie
welche war das, was die Punkrock oder?
Genau.
Ja.
Und ne, weil wir hatten das Tape mit zum Nachhausenehmen für uns, da gab es eben noch Tapes. Und dann sind wir wieder ins Studio und dann wurde gemastert und so. Und wir, aber das Tape, und das lag an der sehr, sehr deutlichen Bandkompression, weil der, was dieses Tape da eben gemacht hat, diese Kassette. Und die war einfach überzeugender, der Vorgang, als jetzt irgendwie alle Equalizer-Einstellungen und so weiter.
Das habt ihr ja damals, wenn ich mich richtig erinnere, mit nicht mit Billie Eilish, sondern mit Billie Childish
ja.
aufgenommen.
Ja.
Und das war ja dann, war das Ende 80er?
Nein, das schon einen Tick später. Also es gab
Anfang
die
90er
Fuck
dann.
You war 90.
So 90, okay, Anfang 90.
Ja, genau. Ja,
aber jedenfalls zu der damaligen Zeit, kann ich mich daran erinnern, da gab es ja dann auch noch irgendwie diese starken Retro-Wellen, also so gerade so aus der ganzen Garagenwelt, also dass man ja. eben wieder, genau, also auf jeden Fall Bass, Schlagzeug, Gitarre, also eben bloß keine Sequenzer und alles, was sozusagen irgendwie Digitalien,
Lo-Fi
auf Band aufnehmen, lieber ja. garagig klingen, lieber schrottig klingen.
Aber ja, und
ehrlich,
aber auch noch mehr selber machen. Ne?
Selber machen.
Das war
genau,
ja auch
genau.
dieses
nicht
Ding.
Diese, genau, nicht diese bescheuerten, teuren Studios buchen, die irgendwie 10.000 Euro.
Ja, aber
manchmal
so
mag.
Beck, weiß ich noch, war so, galt ja auch als Lo-Fi. Inwieweit das richtig Lo-Fi ist, ja völlig wurscht. Aber kann es war natürlich interessant, dieses DIY-Dings,
genau.
Weil das war schon eine große Befragung raus aus diesen Tonstudios, wo da einer saß und das SPX90 uns vorhielt und was für geile Hallräume das produziert. Diese digitalen, das war Horror, fanden
ja.
wir. Also
ja.
deswegen, unsere zweite Platte ist dadurch vernichtet worden, finde ich. Also du hast den Titel schon genannt, Kampfstern Mallorca Dock an, wirklich irgendwie sehr guter Titel, würde ich sagen.
Ja, mag ich auch.
Aber
noch,
die Platte, wenn man sich das anhört, was da studiotechnisch passiert,
ja.
und wir waren echt gefickt vom Toningenieur, aber so richtig, weil der uns diesen ganzen Wahnsinn da einmal, der hat sämtliche Presets aus dem SPX 90 einmal durchgespielt
ja.
pro Song.
Rockos Jeans und Elektronik, die hat auch so eine hübsche Ästhetik.
Aber das ist wirklich, wirklich witzig, weil ich weiß noch, ich hab die Demos damals von Rocco und war, ich fand die umwerfend. Also das ist Barocco, das mag man immer gar nicht sagen, aber Roccos Demos, die Lieder sind umwerfend.
Ja, ich weiß.
Und manchmal ist es so, ab ins Studio und dann kommt noch unendlich und dann sitzen da noch wieder so viele Köche. Man darf das sagen, weil es ist ja eher eine Verneigung.
Wir lieben ja beide Roccos Lieder auf jeden Fall. Ja.
Ne, so
ja.
und so weiter. Ja, und manchmal, ich war da selber, ich sollte da der Koch sein damals im Studio, hier in Berlin. Also im Preußentum, alles mega teuer und es waren viele Prominente haben mitgewirkt und so. Ich konnte natürlich gar nicht kochen, aber war irgendwie so dabei. Und das wurde aber so ist es subjektiv, ist die zerstört worden durch das Aufblasen und die Größe.
Genau, das hat nämlich auch so eine ganz komische Produktion. Also
finde ich schon.
Ja, voll, auf jeden Fall. Aber das war ja 90er oder so war das ja.
Genau,
auch,
ja eben.
Aber da, worauf ich hinaus wollte, da war das ja damals von so Leuten eben wie Billie Childish oder so, ganz vorne ja. dran in dieser Garagenwelt oder so. Das war ja quasi auch eine ästhetische Entscheidung, die quasi...
aber auch ein bisschen auf eine Art eine zu starke Verweigerung.
Ja, genau.
Also eben kein Umgang mehr mit so einer temporären Wirklichkeit, sondern schon irgendwie so, hey, ich beziehe mich irgendwie voll auf die 60er. Also war ja früh, es war ja auch schon so Retro, so
das
meinst du ja wahrscheinlich.
Genau,
so, ne?
Die erste, genau.
So, ja. Und aber da verschwamm das alles. Ich weiß noch, sprachen wir so über sowas, Begriffe wie Psychedelic und so. Und welche Psychedelic meinte man eigentlich? Schon diese eher so 80er Psychedelic, so gerade kommt ein Buch raus, glaube ich, über Sisters of Mercy, also diese Psychedelic oder eben die Psychedelic der 60er. Also da ging das schon los, wo das dann in den 90ern mündete, wo alles erlaubt war. So Sex in the Cities, also was du auch so anziehen kannst, ne? Wo alles übereinander geschichtet wurde. Also Retro-Style mit irgendwie schicker, sonst wie heutiger. Und das war, seitdem ist es ja auch vorbei, mit einer Eindeutigkeit von Style, würde ich sagen. Du darfst
genau.
Punk-Look benutzen, genauso wie alles. Einfach alles. Und das war wirklich, das ist interessant, also weil da war wirklich Schluss. Daran hat sich ja Kurt Cobain umgebracht. Weil das nicht ausgehalten. Ja, ich musste mal die Tagebücher lesen und die sind super. Also weil das ist hoch erkenntnisreich. Ich wollte das nicht, weil ich bin gar nicht so ein Mega-Fan und so. Aber das ist hoch interessant, wie der sich da abgemüht hat und weil er so dran geglaubt hat, auch an Eindeutigkeiten und an Ideale und so weiter. Und dann eben anhand seiner Geschichte, er ist wirklich ein unfassbar deutliche Künstlerfigur für eine Zeit. Also er war der Anfang vom Ende des, der Eindeutigkeit. Das war ja auch Grunge, weil Grunge hat verstanden, es gibt nichts Eindeutiges mehr, also scheiß drauf, Schlabberhemd, lange Haare, wurscht. Und trotzdem irgendwie, eigentlich sind wir Punks. Aber es war nicht mehr möglich, Punk zu sein. Da hat der Typ sich echt dran umgebracht. Das ist wirklich spannend zu sehen.
Den Eindruck hatte ich jetzt auch sehr stark, ja, voll.
Also der ist daran depressiv geworden, dass er irgendwie ein bisschen so zu spät kam für die Eindeutigkeit, die wir gerade noch so, ich habe die gerade noch erlebt. Ich meine, ich bin ja der Meinung, Punk war 80 tot, aber ist ja wurscht, ne? Ja. Haben wir ja auch quasi gesungen. Ironisch.
Ja.
Aber es war ja wirklich so. Also dann danach war es ja irgendwie unspannend, irgendwie in dem Sinne eindeutig zu sein.
Genau, oder wurde da, wo es eindeutig blieb, war es tierisch ernst. Also,
oder genau, sehr richtig.
Genau.
Dogmatisch.
Dogmatisch, wenig fluide und
ja,
so.
Genau.
Genau. Kein Spaß mehr auch.
Auch kein richtiger Spaß mehr. Also nee. Das, obwohl Fun Punk dann ja erst so richtig erblühte und so in so einem ironischen, ja, von der Straße in die Werbeagentur sozusagen. Und wir haben das ja dann irgendwie ernst, wie wir sind, ja. Preußisch, wie wir sind,
haben wir
das auch weiterverfolgt.
Das
und
haben
so.
Wir übrigens damals auch vor 10 Jahren besprochen, irgendwie, dass ja im Prinzip sind die Fun Punks von den frühen 80ern heute quasi das große Rock-Game regieren in Deutschland zumindest. Und das ist tatsächlich lustigerweise 10 Jahre später immer noch so.
Mhm.
Also die Toten Hosen und die Ärzte sind immer noch die quasi.
Es ist natürlich woanders hingemorpht, ne?
Ja.
Also ich meine, die Frage, ist das noch Punkrock, die gibt es ja schon ganz lange so, auch bei den Ärzten, das haben die auch selber. Aber es ist was anderes geworden. Ich bin da eh, wie soll ich sagen?
Du hast ja gesagt, 80 war das schon over im Grunde.
Das würde ich auf jeden Fall, natürlich.
Ja.
Also das, was daran, die Strategie von Punk. Also nein, das gab sie ja nie. Also die war ja nie real, weil sie ist ja Situationismus, erfunden von dem Situationisten, nämlich Michael McLaren. Der hat die Sex Pistols gecastet.
Genau.
Die Gesellschaft des Spektakels, der Rock'n'Roll-Swindle, Cash from Chaos, all das steckte genau da drin. Und somit sind wir eigentlich schon getäuscht worden als junge Punker. Als ich Punk wurde und dachte, das ist ernst und richtig und so, war das eigentlich schon eine künstlerische Täuschung. Also unfassbar brillant.
Ja, total brillant, finde ich auch. Ja,
trotzdem ja auch cool, ist ja eine Strategie.
Aber wenn eine junge Band heute sagt, wir machen Punk, Punkrock, ist das für dich sozusagen...
Ich bin damit total in Ordnung,
okay.
Weil das natürlich trotzdem... Also eben Punk ist ja eben auch überhaupt nicht gleich Punk. Also das ist eine Vermittlung von meinetwegen physischer Umsetzung in Musik. Es kann Lautstärke sein. Ich glaube, dass... Der Punk-Look funktioniert natürlich in dem Sinne nicht mehr so, wie er mal angesetzt war. Das ist ja logisch. Also das Irritierende des Looks, also rein das Äußerliche, über die meinetwegen Pistols oder eben das. Er hat natürlich auch kongenial John Lydon gefunden, der Malcolm McLaren, der das ja vertreten konnte. Eben dieses ungreifbar nihilistisch-zynische, das war natürlich unglaublich brillant. Also die Klamotten kaputt machen und selber kaputt sein oder eben doch nicht.
Intelligent ja, genau.
Oder ein Vollidiot.
Ja, genau.
Also all das steckt ja in John Lydon drin. Das war
total,
natürlich...
Absolut
kongenial.
Und mit Sid Vicious natürlich noch eine wirkliche Kaputtnick.
Da sind wir nochmal da, wo wir vorhin kurz waren. Also diese umgekehrte, also ein Hakenkreuz zu tragen, was irgendwie natürlich nicht Nazi sein sollte, sondern einfach nur heftig nerven und provozieren. Plus, dass Punker dann irgendwie Springerstiefel, also sozusagen Soldatenstiefel trugen. So, all das steckte ja so gleichzeitig da drin.
Ja.
Und war als Wurf, also frag mich, Punk, Band, wenn man sich so nennt, dann sollte man aber mindestens sich mit den Strategien beschäftigen. Also so einfach nur schauen, was bedeutet das? Und das kann ja jederzeit, muss ja nicht dasselbe Zeug sein, kann man ja anders machen. Genauso wie man die Musik natürlich meinetwegen Punk nennen sollte, wenn man glaubt, ja, in diese inhaltliche Strategie zu kommen oder sich damit auseinandersetzen. Das geht immer wieder. Es gibt immer wieder Updates und so. Also ich halte das für... Also durchaus möglich.
Ja, also man kommt natürlich nur schnell, schlussendlich kommt man natürlich schnell in sozusagen in so Traditionen und die sich natürlich so selbst erhaltene Traditionsräume, die vielleicht ein bisschen boring sind, aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie eine Art von Orientierung schaffen oder irgendwie vielleicht auch eine Geschichte erzählen.
Also ich nehme das erstmal als, wie gesagt, wir haben ein paar Sachen schon besprochen, wie eine taktische Strategie, die ich für immer wieder, also das ist wie mit der Idee vom Surrealismus oder der Idee von einer Ursprünglichkeit von Kunst oder wie experimentell sein. All diese Strategien, die können ja, nehmen sie als Strategie, Zufälle produzieren. Das kann ja immer funktionieren. Das Scheitern mit reinnehmen und so. Also all das ist ja, sind ja Möglichkeiten, die man einfach durchaus machen kann. Und die sind dann, ob man die denn genau Punk nennt, das würde ich auch nicht unbedingt tun, weil dann, wie du sagst, fällt man natürlich in so Bilder, das ist ja gar nicht Punk. Die sehen ja gar nicht aus wie Punk. Das ist vielleicht so ein bisschen, muss nichts. Aber ich, also rein strategisch, Also sagen wir mal, im Sinne von Situationismus kann man wunderbar Punk machen, glaube ich.
Wie stehst du denn noch zu dem Instrumentarium Bass, Schlagzeug, Gitarre sozusagen?
Ja, also hast du vorhin schon mal irgendwann positiv genannt, so. In den 90ern auch, aber alles cool. Ja, also ich habe da natürlich auch verschiedene Wellen erlebt, so wie mit so politischer Kunst, die manchmal so gefeiert wurde als endlich Politik in der Popmusik, das habe ich halt jetzt 5-mal erlebt oder so. Also jetzt mal einfach so
daher gesagt. Also in so Wellen meinst du?
In so Wellen. Ja. Und dann ist es auch wieder mal nicht so. Also wir dachten mal so in den spätestens Nullerjahren, als der Gitarrenkoffer so aufging auf der Bühne, so quietschte, den musst du zumachen. Weil auch alles um uns herum machte irgendwie eher elektronische Musik und produzierte ganz einfach. Oder also Fischmob, die fand ich einfach so groß und so modern in dem Moment, dass ich dachte, das, und auch in den Shows und so, auch in so einer neuen Etappe von so einer Ironie und trotzdem so gewaltig und so unterhaltsam, dass ich wirklich so dachte, hey, und so originell, das ist echt over. Aber es stimmt eben nicht. Ich glaube, man kann das einfach benutzen. Das ist schon mehrfach gefallen jetzt, dieses Wort. Und ich glaube, dass es interessanterweise geht. Wir kommen uns ja auch, ich dachte auch irgendwann mal auf der Bühne, hey, es ist vorbei. Also, dass ich mich jetzt hier physisch als jemand, der in einem bestimmten Alter auf eine Bühne stelle und irgendwie mich bewege und irgendwie physische Rockmusik mache in dem Sinne, das geht nicht mehr. Es ist einfach der Fall falsch, so innerhalb von dem, was gerade so State of the Art oder überhaupt Art ist. Und das hat sich aber wieder verkehrt und kann wieder anders sein. Und es kommt darauf an, mit wie man das verbindet. Oder ja, man kann als ein Kollektiv auf die Bühne gehen, man kann ganz anders mischen. Und deswegen, das Instrumentarium, ich würde das jetzt rein pur, interessiert mich das jetzt nicht so. Ja. Weil man kann auch, für mich kann ein Klavier genauso nerven wie eine verzerrte Gitarre oder und so weiter. Ne? Und ich brauche nicht unbedingt ein Schlagzeug, es kann auch irgendwie Pauken sein und Klanghölzer oder I don't know.
Oder so halt, genau.
Oder einen Dompfaff. Sowas. Ein Dompfaff, wo man richtig schön mit einer Wurst draufschlägt. Also wenn das nicht Punk ist.
Du bist ja sozusagen, hast du auch damals, wie gesagt, nochmal nachgelesen, ja auch schon keinen Widerspruch gesehen, dann irgendwie jetzt mit quasi, also so vielleicht im situationistischen Sinne, Malcolm McLarens, halt einfach die Theatergelder, was ja öffentliche Gelder sind, die halt irgendwie, sagen wir mal, irgendwie auf den Kopf zu hauen.
Sinnvoll
zu benutzen.
Ja, gut. Genau. Okay, genau. Danke. Vielen Dank. Wenn ich nicht am Ende selbst bin, na egal.
Ob sie dich nicht am Ende benutzen.
Ja, natürlich, oder? Selbstverständlich.
Ja, selbstverständlich. Ja, klar. Ja, genau. Also ich meine, das ist klar. Das,
Marke.
Marke, genau. Marke.
Aber ist, ja, eben. Oder eben, so René Polisch, wer das kennt, der ja sehr früh schon dazu sich so gefragt hat, so diese Bilder vom Selbst und über die Subjektivierungsfragen, so 90er-Jahre, Richard Sennett, der flexible Mensch, all dieses Zeugs, ne, wo ich voll reingefallen bin. Also auf der einen Seite so Punk-Verweigerer und auf der anderen Seite der fleißigste, machende, flexibelste, ackernde und so weiter. Ne? Also diese, auch da wieder so ein Widerspruch und genauso der Widerspruch mit vielleicht die Staatsknete annehmen. So, ne? Ja, ich kann das, hab das ja für mich offensichtlich als, bin da ja okay mit und bin das auch, weil für mich ist das, es ist halt so die Frage, wollen wir das? Wir einigen uns als eine Community, eine Gesellschaft auf eine Förderung von Kultur. Ob das jetzt irgendwie Arte ist oder Deutschlandfunk oder ein Theater oder eine ganz teure Oper, das kommt drauf an. Also das gibt immer wieder, man muss sich da vergegenwärtigen, dass wir das tun. Das sind Töpfe. Und du kannst in einer kleinen freien Theatergruppe sein und irgendwie davon nicht mal existieren können und trotzdem machst du vielleicht dann im Hau oder I don't know in den Sophienseen oder sonst wo. Ja. Machst du was auch immer, machst was auch immer damit und kannst vielleicht nicht mal wirklich davon genug Brot einkaufen, machst vielleicht noch andere Dinge und so, aber es ist dasselbe, ne? Und ich weiß nicht genau, die Range ist groß und ich bin Honorarkünstler und darf in dem Rahmen, was ich eben so empfinde, das müssen wir uns eben überlegen, ob wir es insgesamt wollen. All das. Auch das Ganze, also man spricht ja zum Teil wieder ekliges Wort auch von einem Bildungsauftrag, wo wir eben Geld für ausgeben und wir müssen uns einfach insgesamt fragen, ob wir das wollen, ne? Ob wir da überhaupt Lust haben zu fördern, also diese Förderstrukturen. Die sind ja in Deutschland interessanterweise sind die ja zum Teil ganz anders wie in meinen anderen Ländern. Also du kannst in Schweden durchaus Indie-Musiker sein und das auch wirklich einfach Indie machen und trotzdem kriegst du Kohle für deine nächste Platte für die nächsten 2 Jahre oder so, als Beispiel. Und hier kriegt man das vielleicht, ich krieg das vielleicht nur, wenn ich irgendwie jetzt an der Volksbühne weiß, dass ich nächstes Jahr einen Auftrag habe oder eben nicht. Ne? Dann kann ich dafür produzieren oder ein Hörspiel mache im WDR oder so. Ja. Also das ist, die Frage ist einfach eine grundsätzliche. Also wollen wir uns das leisten oder eben nicht? Und ich finde, das kann man machen, weil wir da drin dann, ich fühle mich halt völlig unzensiert. Ich kann da wirklich total frei, wenn ich dann mal eingeladen werde, mein Zeugs machen. Das ist aber eben, es ist, das kann man auch anders sehen.
Ja. Ich meine, ich finde halt irgendwie was zum einen so ein bisschen, ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass halt bestimmte, also man könnte jetzt diesen Begriff, der schönen Begriff der Hauntology, also die toten Geister oder die nicht toten Geister eben sozusagen, also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, von vielen, nehmen wir jetzt einfach mal Marx, und das sozusagen natürlich in diesen Apparaten sitzen ja auch Entscheider, also die Bewilliger, mit denen stand man vielleicht früher am Tresen, als man noch junger Punk war oder so, also generationsmäßig.
Klar, logisch.
So, ganz normal.
Und umgekehrt.
Und umgekehrt, genau. Und da wird sozusagen ja irgendwie ein Geist erhalten in gewisser Weise oder ein kritischer Geist formuliert.
Auch
und
ein Feudalsystem ist weiter übersetzt worden. So, ne?
Und so weiter. Und da habe ich den Eindruck, dass das natürlich irgendwie, aber auch nur, scheinbar nur wirklich auch mit Staatsknete in der Form möglich ist. Weiß man nicht, vielleicht ja, vielleicht nein. Auf der anderen Seite ist die Frage, gibt es natürlich immer wieder wahnsinnig viele subversive, keine Ahnung, Musik, Kunst, Romane, Filme etc., die sozusagen am freien Markt ganz normal passieren. Also ich sage jetzt mal irgendwie ein Netflix-Redakteur kann auch was wahnsinnig Produktives begleiten, auf den Weg bringen, wie auch immer. Ne? Oder die Filmförderer oder so. Aber da ist man natürlich schnell auch immer wieder.
Ein Film ohne Filmförderung kann man auch machen.
Auf jeden Fall, genau.
Ja.
Aber da frage ich mich immer, was sagt das dann? Also du sagtest ja eben eingangs auch, wo wir nochmal über die Bereitschaft waren sozusagen oder dieses Versprechen, hey, ich verspreche euch in der nächsten Legislaturperiode verspreche ich euch 3% weniger oder so.
Ja.
Und das ist ja im Prinzip gesehen, in bestimmten Kreisen weiß man, was damit gemeint ist. Würde man aber jetzt sozusagen in der Allgemeinheit wahrscheinlich so nicht formulieren können, weil die sagen so, hä, was ist das für ein absurdes
Also
Versprechen?
Das Blasige.
Ist das nicht ein bisschen blasig? Ist es nicht so ein bisschen...
Ja, voll.
Doch, schon.
Aber das Blasige findet ja möglicherweise auch, wenn du eine Platte rausbringst, statt.
Immer.
Also, ne, so.
Immer.
Und das hat aber andere Hintergrundstrukturen.
Aber ich versuche ja auch, wie du natürlich auch, wie jedes Theater auch, natürlich über seine, sagen wir mal, über seine Öffentlichkeitsarbeit natürlich Publikum zu bedienen. Ich meine, jetzt hier, das ist ja interessant, dass die Komische Oper jetzt, ich glaube, das Motto lautet ja auch raus in die Stadt oder so. Ne?
Ja, klar.
Also sozusagen, wir zeigen uns an anderen Orten raus aus diesem pompösen, altehrwürdigen Gebäuden, die ja auch irgendwie immer so eine gewisse Distanz oder eine gewisse Barriere mit sich bringen, obwohl sie gar nicht so angelegt waren, sondern eigentlich ja nur sozusagen...
Na, Moment, sie waren mal so
sie
angelegt.
Sie sind ursprünglich
so angelegt.
Worden, klar.
Und ich meine, ich glaube jetzt mal im Ernst, ich glaube, wir müssen noch mehr machen mit diesen Häusern, weil sie sind unglaublich geile Kunstproduktionsstätten.
Ja.
Die sind kleine Factories und sie gehören uns allen. Das muss verstanden werden. Und jeder Theatermachende, der irgendwie da Entscheidungsträger ist oder da irgendwas zu sagen hat, der muss das unbedingt wissen. Also dieses nur in die Stadt rausgehen reicht überhaupt nicht. Man muss die ganze Kiste öffnen. Das ist halt unglaublich wichtig. Ne?
Ja.
Natürlich widerspricht sich das manchmal so in der Produktion, die da so gemacht werden. Aber ansonsten sind das einfach Häuser und das ist ziemlich einmalig, weil in ihrer Sichtbarkeit, weil das hast du sonst nicht so. Und in so einer mittleren Stadt steht irgendwo das Theater und in diesem Theater, und das, wir haben uns entschieden, dieses Theater zu bezahlen. Sonst wird es das nicht mehr geben.
Ja, klar.
Und das ist so. Also wir können das demokratisch abschaffen, diese Dinger. Ne? Aber da es sie gibt, sollten wir wenigstens wissen, dass sie uns allen gehören und dass wir damit irgendwas anfangen können. Und da gibt es dann die jeweiligen, meinetwegen auch Intendanten, die denken, denen gehört das. Ein Riesenirrtum. Das gehört natürlich allen und nur so lange, wie wir alle damit einverstanden sind. Also dieses Verstehen muss sich noch stark ändern, damit man eben nicht das Gefühl hat, hey, da gehe ich, aber da gehöre ich nicht rein, da stehen nur die Typen mit irgendwelchen Nerzmänteln drin oder irgendwie. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, nicht nur eindeutig. Das ist wie mit Kunst so, wo ich irgendwie dachte, ja, in so Galerien, da stehen nur Leute mit mundgeblasenen Sektflöten rum. Und das hat 0,0 mit mir zu tun. Stimmt auch nur halb, ne? Aber eben, was ist man, wenn man Künstler ist? Ich habe gerade den Daniel Richter Film gesehen, so, der ja mal unser erster Manager war und mein ältester Freund eigentlich so aus so, wir kennen uns seit wir 15 sind. Und irgendwo an einer Stelle sagte er, das war, glaube ich, schrägerweise ein bisschen, in einem Interview für die Welt, da wurde er immer wieder gefragt, sie kommen doch aus der radikalen Linken oder sind radikaler Künstler. Und er meinte, ja, Aber es ist, ich wäre das immer noch gern, aber es ist halt wahnsinnig schwer, heute radikaler Linker oder Künstler zu sein. Stimmt natürlich auch nur halb, ne? Und das hat natürlich auch mit seiner Biografie zu tun, dass es vielleicht sogar schwerer wird. Also das kann man sich ja alles fragen. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, so inhaltlich ist alles voll offen.
Ja.
Aber es stimmt natürlich, also es ist immer nicht, aber ich sehe es einfach nicht schwarz-weiß. Das, glaube ich, wäre nicht klug. Nee. Trotzdem müssen diese Häuser total benutzt werden von allen, viel mehr noch. Das ist ganz wichtig. Ja. Und da haben sie es auch zum Teil, haben sie es eigentlich zu einem großen Teil nicht geschafft, in ihrem Verständnis, das auch zu leben. Da war man schon mal weiter. Vielleicht auch über so Schlingensiefs oder so, ne?
Ja,
der ja auch sehr rausging. Und also würde ich auch sagen, Christoph, den ich ja sehr gut kannte und ich habe auch viel mitgemacht, war nochmal wieder anders, ja, ambivalent und schwierig, auch in seinem Selbst sich zeigen und sich ernst nehmen und darauf zurückgeworfen sein und so weiter, ne? Auch kompliziert. So.
Ja, ich meine, ich erlebe, also zumindest aus meinen bescheidenen Theatererfahrungen gab es ja auch mal ein paar irgendwie als Musiker oder so im Theater, oft auch natürlich sehr viel Hassliebe im Theater, also bei den Leuten.
Ja, das stimmt. Ja,
weißt du? Also,
ja, voll.
Oder?
Das ist auch so geblieben.
Das ist so geblieben, ne?
Irgendwie schon, finde ich. Ja, und auch der Druck, den es da gibt und all das und auch Hierarchien natürlich weiterhin, ne? Trotzdem, auf der anderen Seite, das ist ja jetzt auch gar nicht so, das wissen vielleicht ja doch irgendwie alle, werden da Themen auch ganz schön scharf behandelt. Auch gerade so Gender-Themen und also sehr heutige Sachen werden ganz schön scharf angegangen. Und da fällt, ja, also manchmal ist Theater sogar vorne mit Aufdecken und so weiter.
Absolut. Nur halt, es findet halt nur diskursiv halt in einem sehr kleinen Rahmen statt. Also,
ja, es hat dann, der, ja, der, ja, das ist ein bisschen, da fragt man sich auch, ne, warum muss da irgendwo ein Intendant gehen? Also, das ist vielleicht okay oder richtig. Und du hörst dir und hör dir danach mal ein Stück von Jesus an, von, weißt du, was ich meine? Also so irgendwie Hip-Hop-Texte oder so,
yeah,
die irgendwie sich weiter aus dem Fenster lehnen und so. Ne? Da würde man irgendwie gekillt werden, wenn man das irgendwie im Theater live bringt oder
klar,
so.
Na klar.
Weil es einfach woanders stattfindet, weil das ist denn eben wohl die Straße. Wenn wir aber wirklich mal die Straße machen im Theater, dann das geht gar nicht mehr so. Und da war man eben schon mal weiter, ne? Finde ich eben auch.
Finde ich auch, ja, habe ich auch das Gefühl. Ist halt schwierig. Also ich meine, das Theater läuft immer so ein bisschen mit und halt immer so ein kleiner Satellit, der so sich so mit rumdreht, aber halt dann irgendwie. Und ich meine, es war ja früher auch oder in der Oper auch gerne mal eben eine, so eine Argumentation, dass es ja auch einfach teuer war. Also so von daher sowieso schon mal irgendwie so eine gewisse Schwelle oder so.
Klar, natürlich.
Aber das ist ja mittlerweile überhaupt nicht mehr so, weil wenn du dir halt irgendwie die Popkonzerte anschaust, wie die Preisentwicklung ist, da sind ja die Popkonzerte weitaus teurer geworden als ein Popspektakel. Also,
nicht nur, aber
du bist ja bei Billie Eilish oder so, bist ja schon locker bei 200 Euro für eine Karte. Und das halt in so einer Multifunktionshalle. Also, ich meine, im Prinzip, dafür kannst du.
Ich gehe da halt nicht hin, so, ne?
Ja, ja.
Also, das tue ich wirklich nicht. Und deswegen, na klar, man weiß, das sind eben auch so nochmal ganz andere, das sind ja auch so Produktionen, ne? Wie die rum um die Welt fahren und was die alles können müssen und was, welche Art von eventösem Unterhaltungsirrsinn da aufgelegt wird. Und dann wundert man sich nicht über den Preis vielleicht. Und trotzdem wird dann natürlich nochmal was anders generiert. Das ist,
aber
also Theater bleibt teuer. Wir müssen uns das überlegen. Wollen wir das?
Ja, genau.
Und WDR bleibt auch teuer. Und Dreisat, das bleibt alles teuer.
Und zum Thema Degrowth, ich meine, ich habe das auch schon erlebt, dass dann wahnsinnig unfassbar tolle, aber auch sehr kostspielige und sehr aufwendige Requisiten hergestellt werden, Bühnenbild und so weiter und so fort, Kostüme.
Ja, und da kann man natürlich eine Menge machen. Also jetzt bei unserem Stück, da gibt es eben auch meine Freundin, Katja macht bei uns die Ausstattung und wir haben eine ganze Menge Zeugs jetzt schon von früheren Inszenierungen dabei. Solche Dinge, ne?
Genau,
oder benutzt Fundus, du kannst da so viel mitmachen. Man kann auch Kostüme umschneidern oder es kann natürlich irgendwo gelagert werden. Das fängt ja auch an. Es gibt in Hamburg die Materialsammlung, hanseatische, wo eben, und das muss dringend passieren. Es braucht ein zentrales Lager, wo man drauf zugreifen kann. Das muss viel besser geordnet werden. Diese Fundi in den Theatern sind so unglaublich voll mit irrsinnigen Zeugs. Da würde die Popband, die Goldenen Zitronen, würden sich so freuen, wenn wir da irgendwie 6 Ameisenkostüme benutzen dürften, die ich gerade in dem Theaterstück da einfach so benutzen darf. Ne? Es ist Wahnsinn. Aber das meine ich auch umgekehrt mit der Riesenchance von diesen Produktionsstätten. Sie müssen nur viel gültiger für alle benutzt werden, obwohl wir die Themen da ständig haben. Es ist immer für alle, wird behauptet und es muss ganz anders geöffnet werden noch.
Vom Theater nochmal zum schmutzigen Club. Was ist denn jetzt eigentlich mit den Goldies?
Die Goldies.
Ja, die Goldies. Was ist denn mit den Goldies?
Ja, wir haben ja, also wir haben vor Corona, wie das Bier heißt, haben wir eine größere Tournee gemacht und dann waren wir erstmal so ein bisschen auf dem Schneider. Und, jetzt,
das war noch more than a feeling, ne?
Ja, ja. Und jetzt treffen wir uns fein und überlegen. Und dann gucken wir mal, was wir machen.
Aber genau, es geht einfach weiter, aber du bist jetzt erstmal. Aber mit Raison, gibt es denn da noch jetzt nochmal eine Nachholtour? Oder?
Ja, weiß ich auch nicht. Weil das doch, wir wollen doch
eigentlich
das.
Ein schönes Album.
Ja, ja, das Album ist spitzenmäßig, ja, würde ich sagen. Ja, und ob das, wie man das jetzt live, wir haben ein bisschen gespielt. Und das war aber dann zu dem Zeitpunkt, wo wir touren wollten, wäre es nicht gut gegangen. Also im Herbst, letzten Herbst, ne?
Wo,
definitiv, wo viele Sachen abgesagt. Wir haben das denn schon in weiser Voraussicht gar nicht mehr uns. Ich hatte keinen Bock, denn
diese sich darauf einzulassen.
Einfach so.
Ja. Ja, das war ja auch anstrengend für alle Beteiligten, die Leute da irgendwie zusammenzutrommeln und so.
Naja, klar. Ja, aber heute habe ich mich gefreut. Heute Morgen habe ich Hans Unstern so im Hof da bei PC irgendwie gesehen, die fuhren gerade auf Tour. Es war irgendwie toll. Da wurden gerade diese Harfen verladen. Und die fuhren jetzt gerade so auf Tour. Und PC stand da so daneben mit so einer Kaffeetasse und wollte unbedingt einsteigen in das Auto. Es war irgendwie toll. Also ich bin noch nicht, freue mich noch nicht auf die nächste Tournee, sage ich mal so, ganz ehrlich so. Aber grundsätzlich, ja, können wir das ja auch ganz gut. Also ich finde ja unsere Band, und das darf ich sagen, weil ich die anderen so verehre auch, die das sind einfach unglaublich tolle, und die, wir sind ein tolles, stranges Orchestra auf der Bühne, glaube ich. Ja. Und das ist schon eben, ich habe, als ich neulich, als so viele Leute auf der Trauerfeier von Christoph Schreuf waren, was irgendwie unfassbar traurig war, auf der anderen Seite aber auch irgendwie für mich so mutmachend war, auf einer, weil da was erzählt wurde und so in den Herzen blieben und auch dadurch irgendwie für mich jedenfalls so eine Beschreibung fand, wie Christoph Schreuf war und was er so gemacht hat mit anderen zusammen und so, wie groß das bleibt. Da habe ich irgendwie so gemerkt, ja, ich bin auch die goldenen Zitronen, aber auch irgendwie nur etwas, was man wahrscheinlich sogar, klingt ein bisschen komisch, soll jetzt nicht so nach Dienstleistung klingen, aber irgendwie weitermachen muss. Wirklich. Also jetzt nicht rein so, wir ackern da so hin und dann kommen Leute und so, nein, ich glaube, dass das einfach was Besonderes ist, was man genauso wie eben Christoph Schreuf so unglaublich besonders war, mir wurde das so klar, als ich da war und weil auch mit den anderen so. Und irgendwie, ich glaube, wir sollten das weitermachen, weil das auch was sehr Eindeutiges. Wir sprachen ja auch über Staatsakt. Und ich glaube, das ist, das hat einen ganz hohen Wert, was da so zusammenkommt. Ne? Und eben auch wieder was ganz Komplexes ist. Ja. Die Goldenen Zitronen ist was ganz Komplexes, weil es eine lange Biografie hat und sich schon so gewunden hat.
Ja.
Und auch immer wieder manchmal sogar fast abgeschaltet hat und dann wieder so weiter versucht hat und eben diese Widersprüche beschreibt. Und das ist eine Einmaligkeit, ganz eindeutig.
Finde ich auch.
Und da muss man als Subjekt möglicherweise sogar dahinter verschwinden.
Und ich finde auch, da sind mir die Jazzer ja auch ein großes Vorbild, was sozusagen was Ausdauer angeht, hin raus. Weil ich meine,
ja, vielleicht, genau. Oder ebenso. Ich habe deswegen Orchester gesagt,
ja, genau.
So wie
also
Sun Ra,
genau.
Habe ich mal live gesehen.
Ja,
ja, wundervoll. Ne? Also alleine das Spektakel.
Marshall Allen, 90 Jahre oder
irre.
So. Irre.
Und wie die denn, die sind von der Bühne der Fabrik, das ist lange her, runtergegangen und nach draußen rausgegangen, bis man sie nicht mehr gehört hat. Und das Publikum stand, was für eine Kunstaktion. Wir standen alleine in der Fabrik in Hamburg, da war keiner mehr da und dieses Orchester war schon draußen auf den Plätzen. Da kann sich aber ein Theater auch echt nochmal, wir gehen raus in die Stadt mäßig. Das war einfach sensationell.
Ja.
Wollen wir langsam aufhören?
Ja. Du kannst hier, das machen wir immer zum Schluss, kann jeder nochmal so ein paar Songs in die Liste drucken.
Oh.
Da kannst du natürlich irgendwie, All-Time-Favorites oder aktuell Künstler, Künstlerinnen, die einem was bedeuten. Der erweiterte musizierende Freundeskreis.
Christoph das muss ich mir nicht jetzt ausdenken, oder?
Das wäre schön.
Ach shit, also gut, Christoph Schreuf, du musst mir helfen vielleicht.
Ja.
Laufe Blau würde ich gerne dann nochmal.
Ja.
Das finde ich fantastisch.
Ja, absolut.
Was hatten wir denn sonst noch so dabei bis jetzt?
Wo wir gesprochen haben, wir haben Raison, kann man natürlich noch was Schönes rein. Ich meine, das ist natürlich ein eigenes Werk, aber irgendwie ist es ja auch PC und irgendwie ist es
ja
auch
Mense. Ja, finde ich auch okay.
Oder? Weil die Platte ist ja auch irgendwie ein bisschen untergegangen, also letztes Jahr.
Wir waren
auch
völlig okay mit Beschreibungen und allem, alles gut und so. Aber man muss dann auch wirklich mehr, man muss wirklich wahrscheinlich auch spielen,
machen
und so. Man muss mehr, muss einfach viel mehr. Wir haben viel zu wenig Social Media bedient.
Viel zu wenig, also genau, viel zu wenig, genau, viel zu sehr schon da wahrscheinlich in so einem Degrowth-Aufgeben-Moment.
Ja eben, das kann nichts werden.
Das kann nichts werden.
Nee,
das geht nicht.
Ja, spielen wir doch davon was.
Davon sehr gerne, ich werde was Schönes davon aussuchen.
Du suchst dir das selber aus.
Genau, und sonst gibt es noch was Freshes in Hamburg.
Ah, dann lass es doch, was ist denn mit Space is a Place, kann man ja mal von Sun Ra anbieten.
Sehr, sehr gerne, da gibt es auf jeden Fall schöne Versionen. Viele, ich suche mal eine schöne aus, sehr gerne, unbedingt. Was haben wir sonst noch? Gibt es denn noch irgendwas Freshes, Junges aus Hamburg, wo du sagen wirst gerade, hey Leute, hallo Berliner, hört euch das doch mal an. Das ist doch
aber ich bin ja gerade in Berlin, warte mal.
Ja,
ich weiß gerade gar nicht.
Jesus, weiß ich nicht, der ist ja gerade im Knast, oder?
Ja.
Ja, weiß ich gar nicht. Bin ich auch nicht so drin im
Nö, Katalog. Ich habe das nur als ein Beispiel. Also gar nicht, für, auch gar nicht so exemplarisch.
Für Transgression sozusagen, oder?
Also einfach so, als ja, das ist ja in diesem Willen von Straßenausdruck und so, ne? Okay, also ja. Egal.
Ja.
Ist ja jetzt auch kein, ja.
Nee, brauchen wir nicht.
Ich bin so wirklich schlecht in sowas, ne? Ja, das weiß
ja,
ich.
Ja, ja. Vielleicht haue ich noch mal was von Billy Childish rein.
Ja, das finde ich
so,
schön.
Irgendwie, oder? Irgendwie sowas, keine Ahnung, so Headcoats-mäßiges oder da gibt es auch X, also gibt es auch unfassbar viele Besetzungen.
Und dann spielen wir Crass, weil das Crass kennt man kaum noch. Crass. Weil wir so über War sprachen und so, ne? Dieses Fight Wars, Not Wars und so. Also sowas, das kann man wirklich mal machen, weil das auch so ästhetisch mega interessant ist. Das ist irgendwie immer noch ja. Punk, so würde ich sagen. Ne?
Sunra Nuclear Bomb natürlich.
Stimmt, halt, na
auch,
klar.
Irgendwie auch, ne, natürlich, ja. Genau.
Ah, dann fällt mir noch was ein. Vielleicht ist auch gut so Punk auch eher, weil ich das immer sehr mochte. Ich glaube, Knarf hat sich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt. Dieses, wie heißt der Typ? Spiss Energy, der Künstler.
Ah,
ja, Spiss
genau.
Der ja, was ich immer so toll fand, den Namen ständig zu wechseln. Also die auf die Marke zu verzichten beim nächsten Mal.
Ja.
So Spiss Oil, wenn du das findest.
Spiss Oil, ja, das ist toll.
Das
ja.
ist wirklich Hammer.
Ja, okay. So, ja, das ist doch schon mal was, oder?
Ja.
Und dann packe ich nochmal irgendwas, vielleicht nochmal was von der Menschheit sich ab.
Ja, sehr gerne. Da spielen
oder
wir gerade.
Oder warum Innern Schlief? Vielleicht findet man da auch noch was Schönes. Ist das
ja,
im
stimmt.
Internet zu finden?
Ja, das findet
schon
man.
Bestimmt,
ja,
oder?
Auf jeden Fall.
Oder?
Ja, ja, na klar.
Kann man auch mal wieder ausprobieren.
Ja, sehr gerne.
Oder? Ich freue mich sehr, dass du da warst.
Ja, cool. Danke dir sehr.
Ich hoffe, dass ich mir das Stück noch anschauen kann und dann bis ganz
dann warten wir alle
bald.
Auf den Anti-Creeks-Song.
Da freue ich mich jetzt schon drauf, aber wirklich aus vollem Herzen.
Ja, okay. Gut, dankeschön.
Ja, bis dann, bald.
Adieu.
Adieu, tschüss.
Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der 24. Folge, Lambert, der maskierte Pianist, der mit seinem neuen Album All This Time die eigene Jazzgeschichte enthüllt.